Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. So langsam setzt sich der Frühling durch. Es wird zwar vereinzelt immer noch kalt, vor allem nachts, aber insgesamt werden die Tage wieder länger und auch die Sonne scheint deutlich häufiger. Im letzten Jahr gab es im März richtig viele Sonnenstunden und dann wird natürlich auch viel Solarstrom erzeugt. Genau das spüren Haushalte, die eine PV-Anlage auf ihrem Dach haben oder die einen dynamischen Stromtarif nutzen. Denn die Stromerzeugung aus Solarenergie ist deutlich günstiger als Strom aus fossilen Quellen. Genauer gesagt, während eine Kilowattstunde Strom aus dem öffentlichen Netz im Durchschnitt 37 Cent kostet, sind es für eine Kilowattstunde selbst erzeugter Solarstrom nur 6 bis 14 Cent pro Kilowattstunde. Beim Ökoenergieversorger Polarstern findet ihr solche dynamischen Stromtarife und Angebote für Haushalte mit PV-Anlage. Aber auch insgesamt steigt bei Polarstern der Anteil von Solarstrom im Portfolio. Zusätzlich investiert der Ökoenergieversorger für jede verkaufte Kilowattstunde in den Bau neuer Ökokraftwerke. Und das ist zertifiziert vom TÜV Nord und dem strengen Grüner Strom-Label, das unter anderem vom BUND und NABU getragen wird. Mit dem Wechsel zu Polarstern unterstützt ihr also direkt die Energiewende und ihr profitiert auch selbst davon. Wenn ihr das genauso cool findet wie wir, dann schaut doch mal bei Polarstern vorbei unter polarstern-energie.de. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. März 2026 mit
Moral,
einer skurrilen Nachricht,
Faltern,
dem Iran-Krieg,
Atommüll,
Shamjaf zu Jana Mohammed,
strategischer Souveränität,
einer Menge guten Nachrichten,
dem Börsenticker,
dem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein.
Also Moral.
Nee, immer erst die skurrile Nachricht heute.
Ach so.
Die Nachricht lautete, schwangere Frau stürzt bei Flucht vor Chihuahua. Diese Nachricht hat mir ein gewisser Holger zugespielt. Und die Überschrift klingt skurril, weil, also ein Chihuahua, okay.
So schwanger kannst du gar nicht sein, dass du den nicht einfach wegtreten kannst, wenn der kommt.
Aber ich muss ja sagen, ich treffe immer wieder Menschen, die Angst vor Hunden haben. Und da spielt es dann halt wirklich gar keine Rolle, wie groß oder klein das Tier ist, wie süß oder schön oder lieb oder freundlich. Die haben halt Angst. So, die haben garantiert auch vor Chihuahuas Angst. Und ich vermute, dass die Frau so eine war. Und das ist auch was, was viele Hundehalter irgendwie ignorieren. Die denken halt, ich habe ja einen Chihuahua. Rumlaufen. Genau, der will nur spielen.
Ich habe mich gefragt, was er will. Ich habe sie darum gebeten, den an die Leine zu nehmen.
Wenn man schon seinen Hund von der Leine lässt, dann muss man den halt trainieren, dass der nicht einfach auf Leute zurennt. Und übrigens auch nicht auf andere Hunde. Also nicht ungefragt. Ne? Wenn man natürlich miteinander kommuniziert und dann irgendwie rausfindet, ah okay, die Frau mag Hunde, die möchte gerne Hallo sagen, dann kann man das ja machen. Aber ein unangeleinter Hund sollte schon, ich sag mal, so viel Benehmen haben, dass er das nicht ungefragt einfach so tut, sondern nur mit Erlaubnis. Naja, und das hatte der Chihuahua offenbar nicht, deswegen ist er auf die Frau zugerannt. Die hat sich erschreckt, ist weggerannt, ist gestürzt und hat sich den Arm gebrochen.
Die Arme.
Die Arme gebrochen.
Nee, ich habe die arme Frau, mein Gott.
Ach so. Na jedenfalls wird es jetzt teuer für den Hundebesitzer. Der muss 1.500 Euro Schmerzensgeld zahlen, weil, sagt das Gericht, der Hund halt an die Leine gehört hätte und Hunde jetzt nicht einfach auf Leute zurennen sollen. Und weil auch für die verletzte Frau nicht erkennbar gewesen ist, ob der Hund, der da gerade auf sie zugerannt kommt, freundlich ist oder vielleicht aggressiv. Ja? Deswegen liegt also die komplette Schuld beim Halter des Hundes. Sagt das Oberlandesgericht Nürnberg. Und jetzt kommt die, finde ich, wirklich skurrile Nachricht. Das war schon die zweite Instanz.
Okay.
In der ersten Instanz war der Klägerin eine 80-prozentige Mitschuld zugerechnet worden,
ja,
weil, Zitat, sie über einen unbefestigten Weg gelaufen war. Bei ihrer Flucht vor dem Hund.
Ja, ich meine, was man halt so macht, wenn man flieht, ne? Man läuft da lang, wo es am schnellsten weggeht. Ich hätte dir eine Teilschuld zugesprochen, weil krieg dich mal wieder ein. Kriegen Sie sich mal wieder ein, im Namen des Volkes. Also Moral. Die Meinungsforscher vom Pew Research Center haben 2025 in 25 Ländern Umfragen gemacht und haben Menschen gebeten, die Moral und Ethik anderer Menschen in ihrem Land zu bewerten. Also nachzugucken, wo die Spießer sind im Grunde. Gefragt hatten sie nach so Sachen wie außerehelichen Affären, Glücksspiel, Kiffen, Abtreibung, Scheidung, Homosexualität, Alkohol und Pornografie. Und das beeindruckendste Ergebnis ist, in den meisten Ländern denken mehr Menschen, dass deren MitbürgerInnen moralisch sind. Außer die Amis.
Ah.
In den USA denkt mehr als die Hälfte der Leute, die anderen sind unmoralisch. Platz 2 ist die Türkei, da ist es so ungefähr halbe und danach kommt lange Zeit erstmal gar nichts. Also es ist ganz interessant. Also die Türken und die Amis sind die krassesten, was das angeht. Die entspanntesten sind die Kanadier.
Naja, das passt.
Da hält nur jeder 14. Die genannten Verhalten für unmoralisch. Deutschland ist im guten Mittelfeld der Länder. Da sieht man dann auch dran, wie sich das verteilt. Also mit den Amis und der Türkei ganz weit oben. Ein paar afrikanische, Indonesien ist auch ganz weit oben. Wir haben so ein gutes Viertel Spießer im Land. So, ein Viertel Spießer zu haben, ist gutes Mittelfeld. Also das ist ja schon mal nicht so schlecht. Sie haben getrennt nach Geschlechtern. Frauen neigen eher dazu, Pornografie, Glücksspiel und Alkoholkonsum moralisch inakzeptabel zu finden. Das war auch die Frage, wie akzeptabel finden sie folgendes Verhalten?
Mhm.
Männer finden eher Homosexualität ist unmoralisch. Mit den Homos am spießigsten sind Nigeria, Indonesien, die Türkei mit Kenia, sind die drei Erstplatzierten bei Homosexualität. Die drei entspanntesten Länder bei Homosexualität sind auf Platz 1 Schweden und Deutschland, danach Spanien und die Niederlande.
Das habe ich wirklich nicht erwartet.
Ne? Ist faszinierend. Was haben wir noch? Religion macht spießig.
Hm.
Also je religiöser du bist, desto spießiger bist du wahrscheinlich. Protestanten finden Homos unmoralischer, als die Katholiken das tun.
Echt?
Ja.
Das überrascht mich jetzt.
Katholiken sind eine entspannte Religion. Man glaubt das immer so nicht. Aber wer wirklich die Protestanten sind, die Verkrampften.
Ja, weil die Katholiken die Beichte haben und dann ist wieder alles gut, ne?
Ja, und Herrgottsbscheißele, weiß der Geier was, ne? Bildungsmangel macht spießig. Altern macht spießig.
Na gut.
Mhm. Aber sowohl die Doofen als auch die Alten haben weniger Probleme mit außerehelichen Affären als die anderen. Ist auch interessant, ne? Außereheliche Affären insgesamt kommen am schlechtesten weg, aber auch insgesamt ist auch bei außerehelichen Affären der Spießertrend ein wenig rückläufig. Seit 2013, da hatten sie das letzte Mal geguckt.
Mhm.
Ich empfehle, sich die Arbeit anzugucken, ist sehr schön aufbereitet mit so einem interaktiven Tabellendings, wo du halt so anklicken kannst, wer findet welches Laster am lasterhaftesten. So. Kannst du halt immer gucken, so. Wer findet Homos doof, wer findet Saufen doof und sowas alles. Ja. Und die Deutschen halten das alles gar nicht für so unmoralisch. Also besoffen, homosexuelle Pornografie, was hatten wir noch?
Affären.
Affären, genau. Besoffene Pornografie, homosexuelle Pornografie-Affären.
Mm.
Mit Kiffen.
Und Glücksspiel.
Und Glücksspiel. Glücksspiel ist was, Koks und Glücksspiel.
Oh Mann. Es war Samstagmorgen in Berlin, als Katrin
Schreibst
Rönicke.
Du jetzt für den Spiegel?
Als Katrin Rönicke an Holger Klein schrieb: Oh, es gibt Krieg. Und das war letzten Samstag. Und es war natürlich wieder Samstag, wie immer. Und damit kommen wir zum Iran-Krieg. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also.
Vielleicht nicht da, wo man das Ding Krieg nennt, sondern es vielleicht als das bezeichnet, was ist, nämlich ein Überfall.
Ja.
Ist ja jetzt nicht so, dass der Iran irgendwie die USA angegriffen hätte, oder?
Nee, aber USA haben Iran angegriffen und Iran wehrt sich. Ich würde schon sagen, dass man das Krieg nennen kann.
Okay.
Die Frage ist, fange ich jetzt an bei den Drohungen, die es irgendwie seit Januar gab? Also es gab ja Ende Dezember in Iran, ausgehend von Teheran, aber auch in anderen Städten wegen der Wirtschaftskrise, wegen der Inflation, Proteste gegen die Regierung, die auch gefordert haben, dass die Regierung weg soll. Laut Wikipedia waren das tatsächlich übrigens die größten Proteste seit der Machtergreifung der Mullahs 1979. Also das war mir auch nicht klar, dass sie so groß waren. Hm. Weil es gab ja immer wieder welche. Ne?
Ich meine, wie groß muss das gewesen sein, wenn schon das Regime zugibt, 30.000 Leute auf dem Gewissen zu haben?
Nee, das Regime gibt zu 3.000 Leute auf dem Gewissen zu haben.
Ah, okay.
Da gehen die Zahlen sehr weit auseinander. Die 30.000 sind Schätzungen, die auch nicht aus Iran selber kommen, sondern in Iran gibt es Menschenrechtsgruppen, die schätzen um die 7.000 oder die sagen, wir sind uns sicher, dass es 7.000 sind.
Dann formuliere ich neu. Ich meine, auch 3.000 Leute, also eine Regierung, die sagt, ja, es gab Proteste und weil wir die befriedet haben, sind jetzt 3.000 Leute tot. Mhm. Das ist, das, ja, Tausende, so viele, das echt, das geht nicht.
Ja. Naja, und damals hatte sich Donald Trump schon eingemischt, hat gesagt, ihr Protestierenden da, macht mal weiter, wir unterstützen euch, help is on the way, waren seine Worte. Mhm. Und hat dem Regime auch gedroht, wenn ihr da Leute erhängt oder so, dann werden wir angreifen. Und zwar militärisch, also wagt es nicht. So. Du hast gerade schon gesagt, es sind viele Menschen gestorben, es war brutal, aber was nicht kam, das war die Unterstützung der USA. Mhm. Also erst die Protestierenden ermuntern, hier macht mal, und dann eiskalt alleine gelassen, sterben gelassen. Jetzt könnte man aber auch sagen, wir gehen noch weiter zurück, weil letztes Jahr im Juni gab es den 12-Tage-Krieg, wo die USA und Israel angeblich das iranische Atomprogramm für Jahrzehnte zurückwerfen wollten. Und laut Weißem Haus ist das auch erfolgreich gewesen.
Ah ja, verstehe. Warum? Ich dachte, das machen die jetzt erst.
Ja,
ich habe
also,
total den Überblick verloren. Ich habe mir irgendwann gedacht, so, das ist mir alles, das ist zu frisch. Ich warte vor allen Dingen einfach noch ab. Das ist alles so frisch und durcheinander.
Ja,
das
deswegen
ist mir immer zu viel.
Versuche ich mal die Dinge, habe ich versucht, die Dinge zusammenzuschreiben, die wir wissen. Tatsächlich gibt es da eine offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses, dass sie das geschafft hätten. Und auch schön im Titel schon steht: And suggestions otherwise are fake news. Was ja auch schon sehr vielsagend ist. Also das war letztes Jahr. Jetzt war schon relativ schnell danach klar, vielleicht braucht der Iran ein paar Monate, aber bestimmt nicht Jahre, um das alles wieder aufzubauen. Die haben nämlich auch vieles in Sicherheit gebracht. Und das war vor allem auch Israel klar. Also dass der Iran weiterhin die Bedrohung ist, die man ja eigentlich bekämpfen will, weil Nuklearwaffen und so weiter und so fort. Deswegen war man da eben nicht auf der offiziellen Linie des Weißen Hauses, sondern naja, offenbar hat man im Hintergrund Gespräche geführt und versucht, das Weiße Haus zu überreden. Ey Leute, das ist noch nicht zu Ende. Ja, dann also Proteste brutal beendet. Dann hat Donald Trump nicht aufgehört, Druck zu machen. Iran solle das Atomprogramm beenden, womit er indirekt eingestanden hat, dass es eben noch nicht beendet war. Auf gar keinen Fall jemals wieder Nuklearwaffen haben, sollte sich dazu bekennen und so weiter. Und was Iran natürlich nicht gemacht hat.
Natürlich nicht.
Das geht seit Wochen, also über einen Monat. Und dann ging es jetzt eben plötzlich los. Völkerrechtswidrig, also dieser Krieg, du hast auch gerade schon gesagt, weder die USA noch Israel waren von Iran angegriffen worden. Das heißt, sie haben nicht das Recht, sich da zu verteidigen.
Es gibt ja immer noch, ne, das sieht auch die UN-Charta vor, das Right to Protect. Also man hätte über die UN das spielen können und sagen können, dieses Regime, dem muss der Kopf abgeschlagen werden, bitte stimmt schnell zu.
Haben sie aber nicht gemacht, den Weg. Das heißt, es gibt auch kein Mandat.
Genau.
Das heißt, so wie es jetzt ist, ist es völkerrechtswidrig.
Ja.
Was sich alle fragen ist, warum eigentlich das Ganze? Und das Interessante ist auch hier, ich habe wirklich geguckt, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Und das Weiße Haus hatte keine gemeinsame Linie zu erklären, warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht. Es gab irgendwie Marco Rubio, der US-Außenminister, der erklärt hat, naja, wir haben gewusst, dass Israel irgendwie Iran angreifen wird und darum haben wir auch gewusst, dass Iran dann Vergeltungsschläge auch gegen uns ausführen wird und darum haben wir zuerst angegriffen. Also quasi präventiv.
Das ist präemptive Verteidigung sogar. Also,
ja.
Das ist ja furchtbar.
Also eher so, also Rubio, weil Israel.
Ja.
Dann kam Trump ein bisschen später so, nein, also das war nicht wegen Israel. Also wenn überhaupt, dann war ich zuerst da und ich hatte die Idee und dann kam Israel. Und Netanyahu dann auch so, ja, also eigentlich ist Trump hier so der Chefstratege und natürlich war es auch seine Idee und im Zweifel stimmt überhaupt nichts davon. So, also das würde ich jetzt sagen, das ist meine Einschätzung. Ich finde es nur ein bisschen lustig, wie die es verkackt haben, 4 Tage lang verkackt haben, einfach mal ein stimmiges Narrativ zu entwickeln. Also ich meine,
weil sie keins hatten wahrscheinlich, ne?
Ja, aber warum nicht? Ich meine, es, ja, egal.
Guck dir die doch an. Ich meine, die leben in einem, ich glaube, deren Vorstellung der Welt und der internationalen Beziehungen ist im Wesentlichen geprägt von Netflix-Serien.
und Reality also das TV ist, das, wenn ich mir, und Fox wenn ich News.
Mir, ja, so, also wenn ich mir einfach nur überlegen würde, so hier, Holgi, mach mal Remi Demi, lass mal deiner Fantasie freien Lauf. Du hast die riesigste Armee der Welt, du kannst jetzt überall hinmarschieren, wo du Bock hast und so weiter. Würde ich mir wahrscheinlich auch irgendwie so eine Netflix-Szenarien ausdenken und sagen, der Iran ist ja auch doof. Mhm. Ja, komm, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Halligalli.
Ja.
Also ich finde tatsächlich, wenn ich so eine Position einnehme, ich bin ein bisschen doof, ich habe keine Ahnung von internationalen Beziehungen, was da niemand zu haben scheint in der US-Regierung, ich weiß eigentlich nichts über die Welt, dann kommt genau so was bei rum. Früher oder später wird Hexas eine Sondereinsatztruppe gründen und die heißt The Expendables. Und die machen dann die Jobs, die die offizielle Armee nicht machen darf. Die Agency nicht machen. Nee, aber ja. Ich finde, das ist so meine Arbeitshypothese ist tatsächlich, die haben überhaupt keine Ahnung, was sie tun, die haben einfach zu viel Kriegsfilme geguckt.
Das kann gut sein. Ich meine, dann gibt es natürlich noch diverse innenpolitische Gründe für Donald Trump und die Regierung, das zu machen. Ablenkung von den Epstein-Dokumenten, die veröffentlicht worden sind, ist natürlich ein beliebtes Argument, immer. Aber auch, es gibt Wahlen im November und die Frage ist eben, also es sieht eigentlich nicht so gut aus für Donald Trump, was die Wahlen angeht. Und vielleicht hat er gedacht, mit einem Krieg kann er sich irgendwie die Unterstützung der Amerikaner sichern, so dass sie sich dann um die Flagge herumscharen und ihn unterstützen und was weiß ich. Oder vor allem, dass er mit einem erfolgreichen Krieg die Zustimmung der Amerikaner zurückgewinnen kann. Das könnte eine Idee gewesen sein. Ein Puzzleteil kam die Tage dann noch. Da war Trump in einem Interview in Israel und hat den israelischen Präsidenten Herzog als disgraceful bezeichnet, weil Herzog sich weigert, Netanyahu zu begnadigen. Netanyahu, das muss man ja auch nochmal dazu erklären, ist ja schon lange vor allem deswegen an der Macht, damit er nicht im Knast landet. Mhm. Der hat ja diverse Korruptionsgerichtsverfahren eigentlich an der Backe. Deswegen braucht er diese Macht oder den Schutz dieser Macht, aka Immunität.
Ja, genau.
Damit diese Korruptionsvorwürfe nicht weiter vor Gericht auseinandergenommen werden. Also es gab auch schon ein paar Gerichtsverfahren, als er mal kurz nicht an der Macht war. Das heißt, das muss man auch im Hinterkopf behalten. In Israel regiert ein Mann, der vermutlich
eigentlich in den Knast gehört.
In den Knast, ja, genau. So, und
also das, aber ich finde, also das ist eine solche Unverschämtheit, was die USA da machen.
Ja.
Also das geht dich einen Scheißdreck an, wer was in einem anderen Land macht, Donald.
Ja.
Also.
Jedenfalls haben wir jetzt eben, warum auch immer, Operation Epic Fury. Das so heißt dieser Krieg. Das Ziel, das offizielle Ziel ist, das Regime zu stürzen und die nukleare Bedrohung zu beenden. Und ich habe mal zwei Berichte vom ISW mitgebracht und ein bisschen länger gelesen. Der erste Bericht ist vom 1. März, also einen Tag, nachdem diese Operation begonnen hat. Da war schon relativ viel erreicht, muss man sagen. Also sie hatten da schon Ayatollah Khamenei, den religiösen Führer des Landes, ausgeschaltet, also getötet. Sie hatten über 2000 Ziele in Iran angegriffen. Und sie haben tatsächlich den Luftraum über Teheran kontrolliert. So, also nach einem Tag sah dieser Angriff erstmal erfolgreich aus. Dann kamen immer weitere Meldungen, immer mehr wichtige Köpfe des Regimes, die getötet worden sind. Verteidigungsminister, Anführung der Revolutionsgarde, Generalstab der Streitkräfte und so weiter. Was man dazu wissen muss, ist, dass hinter jeder wichtigen Figur in diesem iranischen Regime quasi drei Ersatz Menschen schon in Reihe und Glied stehen, um dann
draußen stehen 100 andere, die deinen Job auch wollen.
Den Posten zu übernehmen.
Okay.
Das heißt, das ist auch gar nicht so einfach, dieses Regime loszuwerden, weil auf eine Art haben die immer schon dafür geplant, dass genau sowas passieren kann. Dann gab es Vergeltungsschläge, und zwar von Iran gegen Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak, Jordanien, Kuwait, irgendwann dann auch Aserbaidschan. Sie haben sogar Zypern angegriffen. Natürlich auch Israel. Also es wurde relativ viel um sich geschlagen und kaputt gemacht. Und Israel hat dann den Krieg auch noch in den Libanon ausgeweitet, weil da die Hisbollah ist. Und sie gesagt haben, ja, aber die müssen wir auch noch irgendwie unschädlich machen. Also das Ganze ist von einem wie es ja in den USA gerne so dargestellt wird, präziser Schlag gegen das iranische Regime, ist zu einem sehr breiten Krieg im gesamten Nahen Osten geworden, von dem viele, viele Staaten betroffen sind. Dann hat Iran gedroht, so, wir werden jedes Schiff, das es wagt, durch die Straße von Hormuz zu fahren, mit Raketen beschießen. Tatsächlich wurden 2 zivile Schiffe auch getroffen und es sind auch Menschen gestorben. Daraufhin hat Trump angekündigt, er würde die US-Marine dahin schicken, damit sie Handelsschiffe eskortieren würden. Ja. Bis heute, ich habe bei CNN nochmal nachgelesen, bis heute ist nichts dadurch gefallen. Keiner traut sich dadurch, weil sich auch niemand, also es ist ja schön, dass ihr uns eskortiert, wir werden trotzdem beschossen.
Also, ja, vor allen Dingen, du wirst dann eskortiert von irgendwie einem oder mehreren Schiffen, die, was weiß ich, 100 Abwehrraketen an Bord haben. Ja, dann schmeiße ich halt einfach 300 von meinen Billigdrohnen.
Ja, genau.
Und dann könnt ihr die ja mit euren 100 Abwehrraketen vom Himmel holen, ihr Vollidioten. Ja. Das wäre so das Erste, was ich denken würde. Und weil, ich meine, der Iran, der hat doch unendlich Billigdrohnen. Was kostet dieses Shahed-Ding, was sie auch an die Russen vertickt haben? Das kostet irgendwie keine $10,000 mehr oder so.
Das ist auch übrigens der Moment, in dem Volodymyr Zelensky die Bühne betritt, der direkt neue Relevanz erhalten hat, weil kein Land auf der Welt bisher so viel schlechte Erfahrungen machen musste mit diesen Shahed-Drohnen wie die Ukraine.
Und jetzt am besten wissen, was man dagegen machen muss, oder?
Genau.
Das ist ja geil.
Also laut Zelensky haben wohl mehrere Länder, darunter auch die USA, Kiew um Hilfe bei der Abwehr der im Iran hergestellten Drohnen gebeten.
Moment, die USA haben
auch
proaktiv die Ukraine angesprochen?
Laut Zelensky. Und ich glaube nicht, dass er lügt, ehrlich gesagt. Dann warum sollte er? Also er hat mit Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Arabischen Emirate gesprochen, Katar, Bahrain, Jordanien, Kuwait und eben auch die USA. Das schreibt zumindest France24, aber das hat Zelensky auch in seiner Videobotschaft so gesagt. Also der bekommt nochmal eine neue Rolle. Leider hat das Ganze mit der Straße von Hormuz auch die Auswirkung, dass da keine Öltanker durchkommen, was wir, wie es immer so schön heißt, an den Zapfsäulen merken. Der Ölpreis ist also nach oben geschnellt, was leider nicht nur für unsere Zapfsäulen blöd ist, sondern auch richtig gut für Russland. Es ist so gut für Russland, die USA haben Indien sogar erlaubt, offiziell erlaubt, dass sie jetzt russisches Öl kaufen dürfen.
Hä?
Was ja, ja, die hatten das ja verboten.
Ja.
Also haben gesagt, wenn ihr russisches Öl kauft, dann so und so viel Zölle. Deswegen hat Indien, ich glaube, nicht mehr ganz so viel russisches Öl gekauft oder so. Und viele andere Länder kaufen ja eh russisches Öl.
Ja.
Ist ja klar, wir ja auch, also Europa. Ich glaube, Deutschland war nicht mehr ganz mit dabei oder so, aber andere europäische Staaten. Und das kostet jetzt halt richtig viel Geld. Und dieses Geld geht direkt in Putins Kriegskasse.
Ja.
Also gut für Putin. Und dann habe ich nochmal geguckt, wo stehen wir? Also heute, Freitag, 6. März, Stand 12.13 Uhr ist das. Nochmal beim ISW geguckt, also gestern gab es auch nochmal massive Angriffe. Die IDF hat berichtet, dass sie insgesamt seit dem 28. Februar, also seit dem Start dieser Operation, über 300 ballistische Raketenwerfer unbrauchbar gemacht hätten. Und um das jetzt in Relation zu setzen, angeblich sollen nach dem 12-Tage-Krieg nur noch um die 200 ballistische Raketenwerfer überhaupt in Iran gewesen sein letzten Juni.
Und von denen haben sie 300 unbrauchbar gemacht?
Die haben ihre Vorräte inzwischen wieder aufgestockt gehabt. Auf wie viel weiß ich nicht, aber trotzdem erscheint mir es viel. Und erscheint mir auch wirklich schmerzhaft viel für Irans Möglichkeiten, andere anzugreifen.
Es ist halt auch die Frage, wie glaubwürdig das von der Israeli Defense Force ist, dass sie innerhalb eines Jahres 500 Raketenbatterien im Iran kaputt gemacht haben. Ich weiß es nicht. Also wenn ich mir so angucke, was es so an Meldungen aus den letzten militärischen Konflikten so gab, über die letzten 10 Jahre oder sowas, da fand ich solche Zahlen, habe ich da eigentlich nie gesehen. Man kann natürlich sein, dass die ISIS jetzt irgendwie besondere Geheimdienstinformationen und sowas haben und die Standorte wissen. Also gab es ja auch so die eine oder andere Meldung, dass Israel praktisch den Iran komplett unterwandert hätte.
Genau.
Aber ich finde, das klingt mir nach zu viel. Wenn die gesagt hätten 130, das hätte ich denen geglaubt. Aber weiß nicht.
Ja,
ich finde das eh alles komisch. Also Israel scheint sich anzuschicken, da unten der regionale, nicht nur Hegemon zu sein, sondern tatsächlich die hegemoniale regionale Militärmacht zu werden und so. Ich traue denen da gerade nicht ganz über den Weg, ehrlich gesagt.
Interessant, ja.
Ja.
Zwei Sachen noch, die gestern noch interessant waren. Einerseits hat Trump angekündigt, dass die USA jetzt die KurdInnen unterstützen würden. Ja. Er hat sich dafür eingesetzt, dass es eine kurdische Offensive in den Iran geben sollte, aber das scheint die KurdInnen gerade nicht so enthusiastisch aufzunehmen.
Ja, nur, also weil er selber zu feige ist, seine eigenen Leute da reinzuschicken.
Absolut. Und also, weil sie das leider auch schon von den USA kennen, dass sie halt benutzt werden.
Ja, ne, stimmt.
Gegen den IS damals. Und dann wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden, wenn sie angegriffen werden, zum Beispiel von der Türkei.
Ja.
Dann gibt es auch schon einen möglichen Nachfolger für Ayatollah Khamenei. Der nächste Ayatollah könnte auch wieder Khamenei heißen, denn es wäre vermutlich sein Sohn Mojtaba, der allerdings gerade untergetaucht ist. Aber dessen Name zirkuliert wohl ganz viel. Der ist untergetaucht, weil, wie gesagt, die USA haben es auf das gesamte Regime abgesehen. Und es gibt eben auch immer eine zweite, eine dritte und sogar eine vierte Reihe, die man da erwischen muss, wenn man wirklich Regime Change, was das offizielle Ziel ist, herbeiführen will.
Regime Change mit Bomben?
Ja.
Wann hat denn das letzte Mal geklappt?
Tja.
Es mag sein, dass es geklappt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern. Nein.
Nein, auch nicht. Truppen, ja, stimmt, waren
sie auch. Also es war so viel. Also die Alliierten, die Rote Armee, also wer hier alles einmarschiert ist, um hier einen Regime Change zu machen. Vor allen Dingen in einem Land, das darf man stellt sich ja immer so vor, Deutschland 1945, das war ja praktisch eine mittelalterliche Agrargesellschaft oder sowas. Nee, Deutschland war ein hochindustrialisiertes Land und sehr, sehr viel von unserer Infrastruktur war nicht kriegszerstört. Entsprechend gab es auch was, wo sie wirklich andocken konnten. Also auf ein Fundament, auf dem man das Haus Deutschland, Bundesrepublik Deutschland hat bauen können. Ich weiß nicht, wie es im Iran aussieht.
Also was ich mutmachend finde für Iran selbst ist, in The Daily war Farnaz Fasihi, das ist sozusagen die Iran-Reporterin der New York Times, die gesagt hat, sie geht davon aus, dass um die 80% der iranischen Bevölkerung gegen das Regime sind.
Mhm.
Was ja eine übergroße Mehrheit ist. Es ist eine kleine Minderheit von 20%, die natürlich hoch bewaffnet ist.
Ja.
Aber wenn du es wirklich schaffen würdest, deren Waffen zu zerstören und diese drei Köpfe der Hydra auch noch abzuschlagen, weil nach dreien wächst es erstmal nicht mehr nach, hast du vielleicht eine Chance. Und was sie auch gesagt hat, ist, das Land ist reich eigentlich. Das hat Öl, das hat Bodenschätze, das könnte ein reiches Land sein. Also da
ja,
könnte
aber
man
das
schon.
Alles ist ja in den Händen der Revolutionsgarden.
Ja, genau.
Also dieser komischen Zweitarmee, die da rumrennt.
Absolut. Und solange die da rumrennen, wird sich auch keiner von den 80% aus der Deckung trauen. Ne? Weil die werden abgeknallt. Das ist ja alles schon passiert, das wissen die auch. Und dafür müssten wirklich erstmal die Möglichkeiten geschaffen werden, also dieses Regime entwaffnet oder enthauptet oder beides. So stark, dass die 80% wirklich was ausrichten können. Aber was du ja auch schon gesagt hast, dass die so gezielt das geschafft haben, die Führungsriege rauszunehmen, das liegt wirklich daran, dass sie das Regime massiv unterwandert hatten. Das sagen mehrere ExpertInnen. Also da müssen wirklich sehr viele Informationen aus dem Land in die USA und nach Israel gekommen sein, wer da gerade wo ist, wann die genau immer wo rumlaufen und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass es selbst in diesem Regime genug Leute gibt, die es schaffen könnten oder mit deren Hilfe man es schaffen könnte, das zu beenden. Das ist der Stand Freitag, 6. März. Es könnte sein, wir wissen es nicht. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ich weiß immer nicht, also ich weiß jetzt nicht, tatsächlich nicht, ich kenne mich im Iran nicht gut genug aus, aber was ich mir vorstellen kann, also du hast halt diese Revolutionsgarden, also diese komische Miliz, wie es immer so schön heißt, die eben stark an der religiösen Führung hängen, und das ist eine mafiöse Struktur, die im Grunde die gesamte Wirtschaft des Iran unterwandert hat, so mein Kenntnisstand. Wenn das so mafiöse Strukturen hat, was nutzt es dann, Don Corleone umzubringen? Weil die Kapos, die hinter ihm stehen, auch wenn's, selbst wenn du die drei Kapos hinter ihm auch ausschaltest, kommt irgendwann der vierte und will die Macht übernehmen. Also ich kenne das aus immer wieder so Polizeiberichten oder Berichten über Polizeiarbeit und so, dass Ermittler sagen, es hat fast keine Auswirkung, den Chef der Bande umzubringen. Davon geht eventuell die Bande kaputt, aber es wird insgesamt gewalttätiger.
Ja.
Weil Revierkämpfe dann auf einmal, ne? Der Chef hat alles, das haben wir in Berlin ja auch gerade, hier ist auch gerade so eine Clangröße gestorben, wo es dann auch irgendwie angefangen hat, in der Unterwelt zu rumpeln, weil sich natürlich alle in Position bringen und ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, das sie vorher nicht haben konnten. Und ich weiß nicht, inwieweit das im Iran auch der Fall sein könnte, dass du da zwar ständig der Hydra den Kopf abhackst, aber dahinter steht halt ein Typ und der denkt sich, das ist jetzt meine Chance. Und dann dreht der halt auf, weil das Problem, wieder diese 80% klein gehalten werden, ist ja, das ist ja letztendlich Gewalt, also Einschüchterung durch Gewalt. Du wirst halt, ne, trägst kein Kopftuch, wirst mit Stöcken verprügelt, sagst das falsche Wort, wirst sofort erschossen oder eingeknastet, gefoltert und. Und du wirst in jeder Straße jederzeit irgendein Arschloch finden, das du in eine Uniform stecken und Gewalt ausüben lassen kannst. Ich hoffe, dass es nicht so ist, wie es in meinem Kopf spielt. Also, dass das auch so eine Mafia-Struktur ist oder so eine mafiöse Struktur. Aber ich habe noch nicht viel Gegenteiliges gehört. Also von daher bin ich auch überhaupt nicht, also mein Problem mit dieser Iran-Kampagne ist ja, wenn es gelingen sollte, sind alle froh.
Ja.
Und ne, natürlich ist das super, wenn irgendwie so ein Tyrann, ne, der Tyrannenmord, im Grunde ein Tyrannenmord per Flugzeug.
Ja.
Wenn sowas passiert, ist man immer froh. Aber der Zweck darf nicht die Mittel heiligen. Weil wenn der Zweck oder ein Zweck ein Mittel heiligt, dann heiligt jeder Zweck jedes Mittel. Und was sie da halt machen, das kann gut gehen. Ne? Kann ja sein, dass sie den Kopf der Hydra abgeschlagen haben und jetzt kommt da eine gemäßigte und in 10 Jahren erleben wir eine schöne Demokratie im Iran. Kann durchaus sein. Das Problem ist, wenn das gelingen sollte, und das ist so ein Nebenkriegsschauplatz in meinem Kopf, ja? Wenn das gelingen sollte, dann werden sie das beim nächsten Mal wieder versuchen. Weil hat ja funktioniert. Der Zweck hat ja die Mittel geheiligt. Also nehmen wir einfach die Mittel, die wir für richtig halten, weil unsere Zweckdefinition scheint ja in Ordnung zu sein. Dann klappt das beim zweiten Mal, dann klappt das vielleicht auch beim dritten Mal. Beim vierten Mal geht's schief.
Ja,
und dann hast du auf einmal wieder so Verhältnisse wie im Irak, wo du 1 Million zivile Tote hast. Es ist alles irgendwie, darum halte ich mich auch total zurück, auch öffentlich irgendwas zum Thema irgendwo hinzuschreiben oder so. Ich bin nicht in der Lage. Und das ist eigentlich so gerade die größte Herausforderung auch für meine Ambiguitätstoleranz. Also auszuhalten, dass zwei Dinge im Grunde gegensätzliche Dinge gleichzeitig wahr sein können.
Ja, ja, weil das hast du gerade sehr schön gesagt. Es sind zwei Dinge gleichzeitig, weil der Krieg ist völkerrechtswidrig. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und das muss hinterher auch aufgearbeitet werden, denke ich. Wird es aber nicht. Ist ja beim Irak auch nicht passiert.
Wollte gerade sagen, ja.
Und also das, ja. Wenn es klappt, wäre das so gut.
Ja, natürlich. Gar keine Frage. Dass, dass man sowas überhaupt dazu sagen muss, sagt ja auch viel über den Zustand unserer Gesellschaft, vor allen Dingen den intellektuellen Zustand unserer Gesellschaft. Das ist alles, ja, ich finde das total schwer. Und das, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Was mich ehrlich gesagt aber ein bisschen amüsiert ist, dass die USA jetzt merken, dass sie nicht so stark sind, militärisch so stark sind, wie sie haben. Es ist das einzige Land, das, wie man es so schön nennt, Macht über den gesamten Globus projizieren kann, also seinen Willen auf dem gesamten Globus durchsetzen kann. Aber wenn du deine Billo-Drohnen gut genug versteckst, dann kannst du halt einfach deren Waffensysteme überlasten.
Mhm.
Weil wenn irgendwie, weiß ich nicht, die Abfangrakete 100 Mal oder wie viel, was kosten die? Kosten so 1 Million oder irgendwie sowas kosten die Dinger, ne? Die 100 Mal so viel kostet wie die Drohne, die sie abfangen soll, dann kannst du eigentlich nur verlieren.
Ja.
Also das und du hast genug Feinde.
Das außerdem.
Es gibt sicher noch genug Leute geben, die sagen, ach komm hier, du kannst meine Shahed-Fabrik kannst du auch noch haben, Ayatollah. Aber ja, also ich kann's halt auch alles rausschneiden. Ich ringe da sehr mit mir, eine Haltung einzunehmen und das ist nicht.
Was halt auch ein Effekt ist, den das Ganze jetzt hat, ist, dass die arabischen Staaten merken, was für eine Gefahr Iran ist, auch für sie. Und das finde ich auch nochmal eine spannende Entwicklung zu gucken, weil die sich jetzt ja tatsächlich noch mehr in Richtung Westen wenden, kooperieren, jetzt erstmal mit der Ukraine, aber auch durchaus wahrscheinlich gucken werden, mit USA, mit Israel gemeinsam zu schauen, wie kann man den Iran einhegen? Also egal, was da am Ende nach, mal gucken, wie lange es dauert. Also ich glaube auch nicht an diese 4 Wochen, die Donald Trump da in Aussicht gestellt hat.
Dann haben die Amis keine Munition mehr in 4 Wochen.
Und dann ist es halt so, wie es ist, dann gehen sie und dann haben sie irgendwie Schutt und Asche hinterlassen und ja, mal gucken.
Aber du sagst, den Iran einhegen. Muss man den Iran überhaupt einhegen?
Ja.
Also gut, ja, doch, ja, stimmt, ist eine blöde Frage. Der Iran, ohne den Iran gibt es keine Hisbollah, ohne den Iran gibt es keine Houthis, ohne den Iran gibt es keine Hamas.
Keine Shahed-Drohnen.
Genau, ja, also stimmt, man muss ihn
wirklich
einhegen. Ja.
Dieses Argument stimmt halt leider auch. Der Iran bringt Terror über die ganze Welt. Ja.
Aber ohne selbst auszugreifen auf die ganze Welt, was ziemlich clever ist. Hm. Weil den Einfältigen kannst du immer sagen, wieso? Der Iran hat noch nie einen Krieg angefangen und jetzt überfallen die den einfach. Cleverer Trick. Immer nur so Proxys kämpfen lassen. Ja, haben wir ja früher selber gemacht. Meldung aus dem Statistischen Bundesamt. Der Bestand der Wiesenschmetterlinge in der Europäischen Union ist zwischen 1991 und 2024 um 47% zurückgegangen. Mit anderen Worten, in den letzten 30 Jahren ist der Bestand der Wiesenschmetterlinge, oder wie wir Profis sagen, der Tagfalter, um die Hälfte zurückgegangen. Und wenn ich Tagfalter sage, empfehle ich einen Podcast, den ich zum Thema aufgenommen habe. In Halle wird nämlich das deutsche Tagfalter-Monitoring betrieben. Und mit der Chefin davon habe ich gesprochen. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass die Schmetterlinge es besonders schwer haben, weil die Schmetterlinge, die braucht man nicht. Die sind nur hübsch. Was
Echt?
Anderes sind die nicht.
Mhm. Ich dachte, die bestäuben
also,
auch.
Na, wenn die weg sind, wird die Welt grauer, aber keine andere Art muss deswegen verhungern.
Echt?
Und ja, die Schmetterlinge oder Tagfalter, das ist ein wissenschaftlich korrekter Begriff, sie sagte, nee, die sind die bestäuben nichts, also die sind nicht wichtig für Bestäubung, die sind nicht wichtig als Nahrungsquelle. Das sind einfach nur, für uns sind das Indikatorarten. Das heißt, du kannst anhand der Schmetterlingspopulation unmittelbar erkennen, wie es dem Biotop geht.
Hm.
Dafür sind sie gut, aber das ist halt zu abstrakt, ja, weil so. Die Pflanzen wachsen weiter, die Vögel fliegen weiter, die Schmetterlinge sind zwar weg. Und dass die verschwindet, die Welt der Schmetterlinge, was ich furchtbar finde, du kannst das nicht eskalieren, weißt du?
Mhm.
Du kannst nicht sagen, ja, aber hier denk hier, Bienen sterben. Ja?
Mhm.
Was das für ein, wo die Leute komplett durchgedreht sind, das ist ja komplett daneben gegangen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gab ja mal so eine Welle, wo überall war Bienensterben und die Kindergärten haben sich Bienenvölker angeschafft und Bienenstöcke hingestellt und leck mich am Arsch. Alle haben sich gekümmert, aber nur um die Honigbiene.
Ich weiß.
Währenddessen ist die Wildbiene weiter gestorben.
Ja.
Also, aber du kannst es eskalieren, weil man sagt so, ja, wenn die Bienen nicht mehr bestäuben, dann verhungern wir alle und so. Kannst du mit den Schmetterlingen nicht machen und darum wollte ich einfach mal wieder hingewiesen haben auf die Tagfalter oder Schmetterlinge halt, weil es so ein schönes deutsches Wort ist.
Ja.
Schmetterling.
Ich habe ja so viele gute Nachrichten heute dabei, weil ich gedacht habe, wenn ich so viel über Krieg rede, brauche ich auch ganz viele gute. Und es gab diese Woche auch einfach sehr viele. Es gibt ja manchmal Wochen, da habe ich es schwer, welche zu finden. Diese Woche hatte ich ganz viele gefunden. Und zwei davon betreffen auch die Biodiversität. Und zwar hat mich Dana darauf hingewiesen, du weißt schon, Dana.
Ach so, Dana.
Eine tolle Nachricht. Da haben nämlich indigene Menschen WissenschaftlerInnen bei der Entdeckung von 2 Arten geholfen, von denen die Wissenschaft dachte, dass sie schon seit 6000 Jahren ausgestorben wären. Und zwar sind es 2 Beuteltierarten.
Die Vorstellung gerade ganz cool, dass da irgendwie einer im Urwald sitzt und sagt, was wollen Sie denn? Wir essen die Dinger jeden Tag.
Wer weiß, ja, die sind recht
total
klein.
Cool. Mhm. Was seid ihr denn für Vögel da in euren Kitteln? Entschuldigung.
2 Beuteltierarten, die auf der Insel Neuguinea lebend gefunden wurden. Und zwar handelt es sich um, ich habe es jetzt vom Englischen ins Deutsche übersetzt, ich weiß nicht, ob das die korrekte deutsche, der korrekte deutsche Artenname ist, der Ringbeutler und der Zwerg-Langfinger-Couscous.
Hm. Couscous.
Couscous, ja.
Mhm.
Aber anders geschrieben als der Couscous, also, den man essen kann. Bisher kannte die Wissenschaft diese Tiere nur als Fossilien aus Australien. Und jetzt haben eben zwei lokale indigene Gemeinschaften dann die Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass es diese Tiere immer noch gibt und sie wurden jetzt gefunden und auch fotografiert und festgehalten und so weiter. Also es ist offiziell, wir haben Fotos, pics or it didn't happen.
Das heißt heutzutage auch nichts mehr.
Stimmt, leider.
Deepfake-Video, wie das Beuteltier ein Wissenschaftler ist. Und
oh Gott. Ja, naja, und was ich auch ganz gut fand, war zum Thema Biodiversität. Da gibt es ja in der EU Vorgaben. Ne? Wir müssen so Gebiete ausweisen für den Naturschutz und für die Biodiversität. Jedes Land hat da bestimmte Vorgaben und an diese Vorgaben hat sich Portugal nicht gehalten. Deswegen müssen die jetzt richtig viel blechen. Und zwar gibt es 10 Millionen Euro Strafe plus 40.000 Euro jeden weiteren Tag, den sie es nicht schaffen, die geforderte Anzahl an Gebieten auszuweisen. 750 Euro für jedes der 55 Gebiete, das Portugal nicht ausgewiesen hat, aber hätte ausweisen müssen.
Okay, du hast mich verloren. Was kostet das jetzt?
Also 10 Millionen Euro plus 55 mal 750 Euro jeden Tag. Mhm. Das heißt, es wird jeden Tag, den Portugal nicht diese Gebiete ausweist, noch teurer als diese 10 Millionen, die es auf jeden Fall zahlen muss. Das heißt aber auch, Portugal hat selbst in der Hand, wie viel es am Ende zahlt. Und interessant fand ich da, dass Bayern es auch darauf anzulegen scheint, Strafen zahlen zu müssen, weil die jetzt nämlich genau diese Vorgaben, wie viele Naturschutzgebiete in Deutschland ausgewiesen werden müssen, gerne anfechten wollen.
Ja, super. Der nächste Aufreger. Atommüll. Eigentlich sollte ja bis 2031, also zum Jahr 2031, feststehen, wo in Deutschland ein Endlager für den sogenannten hochradioaktiven Atommüll gebaut wird, also das Zeug, was aus den Kernkraftwerken kommt und so weiter. Das war Quark und ist auch Quark. Ja? Also es ist dieser ganze Zeitplan auch mit 2031, das hat überhaupt nicht funktionieren können. Wer sich das in Ruhe erzählen lassen will, ich empfehle schon wieder eine Sendung von mir. Zwei Sendungen habe ich gemacht mit einem Professor für Endlagerforschung, Klaus-Jürgen Röhlich heißt er. Einmal habe ich mit dem über Endlager im Allgemeinen gesprochen, das war vor 5 oder 6 Jahren. Und letztes Jahr ist er in Ruhestand gegangen und da habe ich nochmal mit ihm gesprochen, weil er da ein bisschen stärker vom Leder gezogen hat. Mhm. Oder ich den Verdacht hatte, was er dann auch getan hat. Und darum heißt, also die erste Sendung heißt Endlagersuche. Die zweite Sendung heißt Drifting into Failure. Und die heißt halt so, weil wenn du Röhlich zuhörst, was er erzählt, merkst du irgendwann, okay, das konnte nur schiefgehen. Mhm. Das hätte gar nicht besser laufen können, weil die sich auch sogar in diesem Endlager-Standortsuch- und Auswahlgesetz, oder wie das heißt, eine Formulierung drinsteht, die sie dazu zwingt, das beste Lager zu finden und nicht das bestmögliche oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Also ganz furchtbar. Jedenfalls, das wollte ich mal erwähnt haben. Also so ein bisschen seit diesen Sendungen denke ich mir, ja, das ist so ungefähr, also diese Endlagersuche in Deutschland, das ist so ein bisschen, als hättest du Stuttgart 21 dahin bauen wollen, wo der BER steht. Mhm. So, weißt du, so irgendwie alles geht schief. Alle haben von vornherein gesagt, ja, das funktioniert so nicht. Alle, die sich damit auskennen. Und trotzdem hat die Politik gesagt, nein, wir machen das aber trotzdem, weil wir können das, wir wissen das, wir können es besser. Auftritt Referentenentwurf aus dem Umweltministerium, der dem Deutschlandfunk geleakt wurde. Also sie haben Testballon. Mhm. Details haben sie leider keine berichtet, außer eins. Sie haben 2031 gestrichen als das Jahr, in dem sie bekannt geben werden, wo in Deutschland sie irgendwann mal mit dem Bau eines Endlagers anfangen werden. Gott. Und wir erinnern uns, die letzte Zahl, die prognostiziert wurde, also Eröffnungstermin, ne? Also wann schaffen wir, also wann nehmen wir dieses Endlager in Betrieb? Die letzte Zahl, die diskutiert wurde, die prognostiziert wurde, war Mitte der 2070er Jahre. Also Mitte der 70er.
Oh Gott.
Und als ich mir das notiert habe, ist mir aufgefallen, shit, wenn du heute so Fernsehen anmachst, so waren die 70er, die sind gar nicht mehr so weit weg, die nächsten 70er.
Naja, noch 50 Jahre.
Ja, aber... Ja. 50 Jahre, dann haben wir ein Endlager.
Ja, aber super Idee mit der Atomkraft. Schauen wir mit Shamjaff in den Irak. Also wir bleiben ein bisschen in der Region, die ich mir heute so als Steckenpferd rausgesucht habe. Und zwar geht es um Jana Mohammed, eine irakische Feministin, die erschossen wurde. Und deswegen schaut Cham heute mal und erzählt uns ein bisschen davon, wer das eigentlich war, warum wir über sie sprechen sollten und und Sie Ihren Namen vielleicht spätestens jetzt merken sollten, falls es nicht eh vorher schon bekannt war.
Ja, das ist eine ziemlich tragische Geschichte. Janal Mohammed, ich glaube, viele kennen ihren Namen, eine der bekanntesten Frauenrechtsaktivistinnen im Irak, die wurde jetzt vor einigen Tagen in Bagdad erschossen. Es sollen zwei bewaffnete Männer gewesen sein, zwei Männer auf einem Motorrad, die eben morgens auf sie gewartet hätten vor ihrem Haus und sie dann dort erschossen haben. Sie kam noch ins Krankenhaus, aber ist dann leider dort verstorben. Janal Mohammed war nicht einfach irgendeine Aktivistin. Sie war tatsächlich eine der wichtigsten Stimmen für Frauenrechte im Irak seit vielen Jahrzehnten, vor allem seitdem Saddam Hussein gefallen ist. Sie war 66 und hat schon seit den 90er Jahren für Frauenrechte im Irak gekämpft. 1998 hatte sie eine Organisation gegründet, die später Organization of Women's Freedom in Iraq hieß. Die Idee war ziemlich radikal für den Kontext im Irak gewesen tatsächlich. Frauen sollten unabhängig sein, Schutz vor Gewalt bekommen, nicht von Familie, Milizen oder religiösen Autoritäten kontrolliert werden. Und nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003 wurde sie noch sichtbarer, also Janal Mohammed. Damals hat sie angefangen, Schutzunterkünfte für Frauen aufzubauen. Das war extrem heikel, weil viele Frauen vor sogenannten Ehrenmorden fliehen mussten. Diese Häuser waren für Frauen, die zum Beispiel von ihren Familien bedroht wurden, aus Zwangsheiraten verfliehen wollten, fliehen mussten, Opfer von Menschenhandel waren oder Gewalt in der Ehe erlebt haben. Insgesamt sollen ihre Netzwerke laut ihren eigenen Angaben über 1300 Frauen aufgenommen haben. Ihre Arbeit war politisch sehr brisant im Land, also weil im Irak gibt es bis heute kein richtiges Gesetz gegen häusliche Gewalt. Und gleichzeitig haben Familien, Stammesstrukturen oder auch religiöse Autoritäten, wie schon gesagt, oft sehr, sehr viel Einfluss darauf, was mit Frauen eben passiert. Frauen, die eben aus brenzligen Situationen, aus brisanten Situationen fliehen müssen, die werden oft kriminalisiert oder eben auch einfach zurück zur Familie geschickt. Und die Schutzunterkünfte von Janal Mohammed, die haben eben dieses System im Grunde unterlaufen. Sie hat Frauen versteckt, die eigentlich laut sozialer Norm wieder zurückgeschickt werden sollten, die eigentlich nicht versteckt werden sollten. Und damit hat sie sich gleich viele Gegner gemacht, mehrere gleichzeitig, konservative religiöse Gruppen, Milizen, teilweise auch sogar staatliche Behörden. Zum Beispiel hatte sie damals 2005, als die neue Verfassung geschrieben wurde, war sie eine der lautesten Kritikerinnen, die gesagt hat, der Islam darf nicht als Hauptquelle der Gesetzgebung festgeschrieben werden. Hat damals schon davor gewarnt gehabt, eben, dass der Irak in Richtung Taliban-ähnliche Strukturen gehen könnte, was Frauenrechte eben angeht. Damit stand sie politisch ziemlich allein da. Oder fast forward zu der Zeit von ISIS, also 2014. Als die ISIS große Teile des Iraks kontrolliert hat, da wurden ja tausende Frauen entführt, besonders eben Jesidinnen. Und nach der Niederlage von ISIS, da blieb ein riesiges Problem. Viele dieser Frauen eben konnten nicht zurück zu ihren Familien oder Gemeinden. Und Janal Mohammeds Organisation war mitunter auch eine der Organisationen, die eben Überlebende, jesidische Überlebende dieser Gewalt aufgenommen und unterstützt hat. Sie hinterlässt also eine sehr große Legacy, kann man sehr viel nachlesen über ihre Arbeit. Sie war nämlich auch sehr medial präsent, hat viele Interviews gegeben. Und wie es zu ihrem Tod gekommen ist, also dieses Vorgehen, dass jetzt zum Beispiel diese zwei bewaffneten Männer auf einem Motorrad waren und sie vor ihrem Haus getötet haben. Das ist ein Vorgehen, das ziemlich typisch ist für politische Attentate im Irak. Und deswegen fragen sich gerade sehr viele, sie war erst wenige Tage zuvor aus Kanada zurückgekehrt, wo sie eben zeitweise gelebt hat. Und deswegen fragen sich gerade viele, wusste jemand, dass sie zurück ist? Wurde sie überwacht? War das eine gezielte Tötung? Bis jetzt hat keine Gruppe die Tat für sich beansprucht. Aber Menschenrechtsorganisationen, die haben ziemlich schnell reagiert. Amnesty International, das sprach sogar von einem gezielten Angriff auf Menschenrechtsverteidiger, besonders auf Frauenrechtsaktivistinnen. Auch Organisationen wie Human Rights Watch oder auch Frontline Defenders, die sagen, dass das Problem im Irak strukturell sei. Aktivisten werden immer wieder bedroht, angegriffen, getötet. Ein Beispiel, das sehr oft genannt wird in dem Zusammenhang 2020. Da wurde in Basra Reham Yaqub, eine junge Ärztin und Aktivistin, ebenfalls erschossen. Und sie hatte zuvor die Proteste dort organisiert gehabt. Es waren Antikorruptionsproteste. Das Muster also sieht ja sehr ähnlich aus. Es wurde jetzt auch eine Ermittlung angekündigt, die jetzt herausfinden soll, also staatlich angekündigt, die jetzt herausfinden soll, wer jetzt wirklich dahinter gesteckt hat. Aber ich glaube, da wird man nicht so fündig werden, es sei denn, die Gruppe, die wird das selber zugeben. Denn der Irak hat seit Jahren ein sehr kompliziertes Machtgefüge, ja, hat auf der einen Seite eben staatliche Sicherheitskräfte, aber eben auch, und das ist wichtig zu betonen, auch schiitische Milizen oder auch politische Parteien mit eigenen bewaffneten Flügeln oder lokale Stammesstrukturen, die immer noch sehr dominant und sehr präsent sind. Und wenn eben AktivistInnen angegriffen werden, da ist es oft extrem schwer herauszufinden, wer wirklich dahinter steckt. Selbst wenn eben auch Ermittlungen angekündigt werden, da enden viele Fälle tatsächlich einfach ohne Konsequenzen. Ich hoffe, dass dem nicht so ist beim Fall Jenal Mohammed, aber ich bin nicht so optimistisch. Vielleicht täusche ich mich ja.
Katrin, das sind natürlich alles Einzelschicksale, sie sind sehr tragisch, aber hier geht es um 400 Millionen Menschen. Ja? Denn die Europäische Kommission, beziehungsweise EU-Kommission nennt man sie, glaube ich, korrekterweise, hat vorgeschlagen den Industrial Accelerator Act. Mhm. Hast du es donnern gehört?
Mhm.
Darin öffentliche Aufträge und Subventionen in sogenannten Schlüsselsektoren, grüne Technologien, Autoindustrie und sowas, sollen Mindestanteile made in EU enthalten. Das Ziel ist, dass bis 2035 mindestens 20% des BIP, also des Bruttoinlandsprodukts Europas, aus der verarbeitenden Industrie stammen. Unter anderem mindestens 70% der Komponenten von Elektroautos ohne die Batterien. So schlau sind sie schon, dass wir das nie im Leben auf die Reihe kriegen werden, Batterien zu bauen. Und auch nur diejenigen Güter, die mit öffentlichen Mitteln beschafft oder mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden, die sollen dann eben aus der EU stammen. Außerdem sollen Behörden gezielt teurere, emissionsarmere Werkstoffe wie klimafreundlichen Stahl, Aluminium und Zement kaufen sollen. Ne, selbst wenn es das andere Zeug billiger gibt. Ausländische Firmen in sogenannten strategischen Sektoren müssen bei größeren Investitionen, sie diskutieren im Moment ab 100 Millionen Euro, garantieren, dass mindestens die Hälfte der neuen Beschäftigten aus der EU kommt. Und dann gibt es noch so ein paar Auflagen zu Eigentum und Forschung und Innovation und Transparenz und Offenlegung und so ein Gedöns. Das ist genau die Nummer, mit der China in den letzten 30 Jahren Teile unserer Industrie platt gemacht hat,
ja,
weil sie irgendwann genug abgekupfert haben.
Ja.
Gleichzeitig aber dafür gesorgt haben, dass nur jemand investieren durfte, wenn er auch sein Wissen in China dann präsentiert hat, sozusagen. Mal kurz gefasst. Also wenn das durchgehen sollte, wenn das durchgehen sollte, dürften wir bei einem der größten Paradigmenwechsel der EU eventuell dabei sein.
Ja, voll.
Weil bisher fand die EU offene Märkte besser als alles, besser als den Schutz heimischer Industrien. Ne? Muss ich nur umgucken, welche Industrien es hier nicht mehr gibt, die man möglicherweise hätte irgendwie schützen können, hätte man entsprechende Quoten eingeführt und verpflichtend gemacht. Das Ganze machst du dann natürlich auch noch mit Zöllen und so weiter. Ne? Also da, so. Jetzt fangen wir mit Protektionismus an. Und tut mir ja leid, Leute, also ich bin ja ein großer Freund von freiem Handel. Aber in einer Welt, in der alle Protektionismus betreiben,
genau,
das nicht auch zu machen, so dumm das ist, wäre nichts anderes als Taubenschach.
Wäre
und
dümmer,
das halt
genau. Ja.
Ja.
Ich freue mich ja auch so ein bisschen, weil Macron in der Sache auch gegen Merz gewonnen hat. Auf eine Art. Weil Macron hatte das ja vorgeschlagen und aus dem Dunstkreis von Merz war so, nein.
Aha. Und wo ich gerade dabei bin, ne? Paradigmenwechsel hier in der EU, Macron hat wieder was vorgeschlagen, ich habe kürzlich auch schon mal drüber geredet kurz, eine neue Doktrin einzuführen und zwar Advanced Forward Deterrence. Da soll die nukleare Abschreckung stärker europäisch gedacht werden. Im Moment wird sie ja im Wesentlichen NATO und das größte Arsenal haben die USA. Die Franzosen haben zwar auch ein paar hundert Sprengköpfe, die Briten auch, die haben sie wiederum aus den USA. Jedenfalls, ne, geht strategische Souveränität, ist da so dieses Ding, was da im Hintergrund steht. Was sie da wirklich vorhaben, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil auch das ein Paradigmenwechsel wäre, wenn es zu sowas käme, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Weil Also, Macron hat eine Rede gehalten und hat gesagt, wir werden die Zahl unserer Nuklearsprengköpfe erstens erhöhen und zweitens verschleiern. Mhm. Bisher haben sie aber gesagt, wie viel sie haben, das wollen sie in Zukunft nicht mehr machen. Sie wollen die Möglichkeit bieten, dass nuklearfähige Jets, da haben wir ja im Moment die F-35 von den USA, um Kernwaffen tragen zu können im Rahmen der NATO. Was Macron anbietet ist, ihr könnt auch unsere Rafale-Jets haben, die können auch Nuklearwaffen tragen. Mhm. Und die können wir im Krisenfall sogar zeitweise auf dem Territorium, das nicht Frankreich ist, stationieren. Also im Ausland sozusagen, in den Ländern, die mitmachen. Und damit wollen sie eine Art, Zitat jetzt, Archipel aufbauen. Also so ganz viele verteilte Stützpunkte, damit du nicht nur ein anschlagrelevantes Ziel hast, sondern der Feind sich echt bemühen muss, um dich komplett auszuschalten. 8 europäische Staaten haben sie eingeladen. Großbritannien, Deutschland, Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark. Fest zugesagt haben bisher die Belgier. Ja, wir sind dabei. Endlich Atomflugzeuge. Und auch da finde ich grundsätzlich gut, weil ich jede tiefere Integration von EU-Staaten gut finde, selbst wenn es um Rüstung geht. Aber irgendwie klingt das ein bisschen danach, als wollte Frankreich hier die Kosten sozialisieren, ohne eine, so eine richtige Gegenleistung. Weißt du, so, naja, wir behalten aber die Kontrolle darüber. Das war ihm wichtig, das zu sagen. Ja, ihr könnt mitmachen bei unserem Atomkram, aber der Präsident der Französischen Republik ist derjenige, der den Knopf drückt und der die letzte Entscheidungshoheit hat. Kann ich verstehen, die haben es bezahlt, das ist deren Zeug und so. Aber trotzdem, wenn du sagst, hey, wollen wir kooperieren, dann würde ich ja wenigstens so eine Art Beistandsautomatismus oder so anbieten. Weil, weißt du, sonst steht irgendwann der Russe am Rhein und schön. Ich glaube, junge Menschen können gar nicht mehr so reden.
Nee.
Der Russe steht am Rhein. sonst stehen die halt
aber
irgendwann am Rhein.
Aber bald können sie es wieder.
Genau. Dann stehen die halt irgendwann am Rhein und Deutschland ist so, jetzt würden wir denen aber gerne mal da im Hinterland irgendwie eins auf die Mütze geben. Sondern fragen, nö, da haben wir nichts mit zu tun. Weil der Rhein ist eine natürliche Grenze. Zu uns kommt da nicht der Russe.
Hm.
Ein halbes Jahr später kommt er dann trotzdem, aber.
Ja. Naja, spannende Zeiten.
Interessante Zeiten, ja.
Ich habe noch 3 gute Nachrichten übrig und die kommen alle aus dem Bereich der Medizin. Und zwar haben wir erstens den Höhepunkt der Grippewelle überschritten, laut RKI.
Hurra.
Dafür geht gerade in Norddeutschland das Norovirus um, also Vorsicht. Dann habe ich bei Science einen Artikel gelesen über einen sogenannten universellen Impfstoff, was ich sehr, sehr spannend fand, der immerhin schon mal im Mausmodell funktioniert. Universell heißt, der schützt vor allen möglichen Atemwegserkrankungen. Und falls du dich jetzt fragst, hä, wie geht denn das? Das ist ganz einfach, Holger.
Mhm.
Der Schutz wurde durch persistente ovalbuminspezifische CD4+ und CD8+ Gedächtnis-T-Zellen vermittelt, die alveoläre Makrophagen prägten und so die Antigenpräsentation und antivirale Immunität verbessert haben.
Ja, so ähnlich hätte ich es auch gemacht.
Ja, das ist für alle, die Bio-Nerds sind und das verstehen. Was die wichtige Info ist, ist, dass tatsächlich dieser Impfstoff dazu führt, dass die Mäuse einen breiten, dauerhaften Schutz für mindestens 3 Monate gegen Infektion mit SARS-CoV-2, Staphylococcus aureus, dann auch noch andere Viren, SARS-SCH irgendwas Coronavirus, Bakterien und auch Allergene haben. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze noch auf den Menschen übertragen könnten. Fände ich nämlich ziemlich geil. Dann müsstest du dich nur noch so einmal impfen lassen. Das ist übrigens auch im Gespräch, ein Kombi-Impfstoff, Grippe und Corona in einem. Oder was heißt im Gespräch? Der ist gerade zugelassen worden. Also den gibt es dann ab Oktober, nehme ich mal an. Vielleicht auch schon vorher, keine Ahnung. Aber fänd ich geil. Dann bist du gegen alle möglichen Viren, Bakterien.
Ja klar, gar keine Frage, alles, ja.
Mega.
Liegst zwar 3 Tage flach, weil erstmal, ne, kann sein, dass ihr Arm ein bisschen dick wird und sie ein bisschen Temperatur kriegen. Hier sind 7 Wirkstoffe. Kann sein, dass ihr Arm ein bisschen dicker wird und sie ein bisschen mehr Temperatur kriegen.
Nee, das sind nicht 7 Wirkstoffe, sondern ein Wirkstoff. Der habe ich ja gerade vorgelesen, Holger, wie das funktioniert.
Ja, aber dann funktioniert der Witz nicht mehr.
Naja, und was ich auch sehr geil fand, es gibt einen Briten, der Prostatakrebs hatte. Und der hat das rausgefunden, als er gerade in Gibraltar war. Und dann hätte er eigentlich nach London zurückreisen müssen. Und dann wurde er aber operiert. Und zwar in Gibraltar. Und der Chirurg, also der Mann, der ihn operiert hat, war in London. während der Operation.
Das Telemedizin?
Ja, die haben nämlich einen ferngesteuerten Roboter benutzt mit 3D-Kamera. Guardian spricht von Science-Fiction-Operationen.
Naja.
Aber es hat auch funktioniert, ist alles gut gegangen. Ja. Die haben das Ding erwischt und auch, also auf mehr als 1500 Kilometer lagen zwischen den beiden.
Ja, aber warum auch nicht? Ich meine, was macht der anderes, wenn er so operiert? Dann führt er wahrscheinlich auch eine Kamera ein und muss sich da irgendwie orientieren.
Ich weiß nicht, ob es bei der Prostata heute so gemacht wird, aber ich weiß, dass das bei sehr komplizierten, so am Gehirn und so Sachen, nimmt man Roboter ganz oft schon. Ja, das stimmt.
Finde ich, ja.
Und damit sind wir durch, oder?
Ja, ich habe nichts mehr, tatsächlich nicht. Ne? Ja.
Dann lass uns doch mal gucken, was unser Wochendämmerungspoet diese Woche für uns aufbereitet hat. Das Thema, das wir letzte Woche vorgegeben haben, war Lineal. Und hier ist, was Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein reiste kürzlich nach Bogen und hat dort eine Linie gezogen. Das lief ganz legal, mit Stift und Lineal. Wer denkt denn jetzt etwa an Drogen?
In den Kommentaren waren es ja diesmal nicht so viele.
Nee, und einer ist kaputt.
Welchen nimmst du?
Dann nehme ich den von Peter. Den ersten Eintrag. Jüngst lag polizeilich vergeben ein Lineal metrisch daneben. Das kann, wenn wer flitzt und wird dann geblitzt, das Bußgeldverfahren beleben.
Ich nehme den von Patrick. Der schreibt: Der Kanzler erzückt das Lineal und zündet das Gasthermenfanal. Katar stoppt den Fluss. Mit LNG ist Schluss. Die Reiche flucht beim Abendmahl.
Ah, du hast das Versmaß gerettet, indem du ein Wort ausgelassen hast.
Ja, ich habe es einfach weggelassen.
Ja, clever. Wäre ich nicht drauf gekommen, weil das, da habe ich auch gedacht, das ist gar nicht schlecht, aber Versmaß, Freunde. Ja, wir machen das hier nicht erst seit heute, gestern.
Und wer neu dabei ist, unser Ohrenblicker hat ja auf seiner Webseite, die ich gerne nochmal verlinke in den Shownotes, eine Anleitung dafür, wie geht eigentlich das Limerick-Schreiben? Was ist das Versmaß, das Richtige? Kann man da alles nachlesen und ein bisschen üben. Vielleicht auch direkt mitmachen. Ich schlage als neues Thema Chihuahua vor.
Okay.
Du nimmst das?
Ich nehme alles. Ich bin Tiere, so verzweifelt, ich nehme alles.
Tiere funktionieren. Also dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Eskalation in Nahost löst Verkaufswelle aus.
Dienstag.
Aktienmärkte gehen auf Talfahrt.
Mittwoch.
DAX wieder über 24.000 Punkten.
Donnerstag.
Kriegsängste und steigende Ölpreise vertreiben Anleger.
Freitag.
DAX-Richtung hängt am Ölpreis.
Tja, ganz schön was los, ne?
Das ist ja Wahnsinn hier.
Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn in den letzten paar Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder wo du sagst, da muss ich noch ein bisschen Kontext beiliefern hier?
Ja, die letzten Tage überschlagen sich ja die Ereignisse so ein bisschen. Also das ist so eine von den Sendungen, wo quasi es noch keine Quellen gibt, aus denen man diese ganz hotten News aus den Konfliktregionen irgendwie überhaupt gut checken könnte. Aber ich habe euch da zumindest kein falsch zitieren eurer Quellen nachweisen können. Ich habe deswegen keinen Iran immerhin dabei jetzt im Faktencheck. Ich fange mal an mit den Hunden. Hunde sind ja auch irgendwie was Tolles, aber leider ging es ja bei euch unter anderem darum, ne, wer hat Schuld? Wenn zum Beispiel ein Hund von der Leine losgeht, dann erschreckt sich jemand, verletzt sich und hat dann Kosten. Oder in dem Fall ging es um Schmerzensgeld. Mich hat da auch interessiert, ja okay, wie häufig kommt das denn so vor? Weil es gibt ja Hundegesetze in Deutschland, ne? Man muss Hunde anmelden und so. Es gibt gefährliche Hunde, zumindest in manchen Bundesländern als Kategorie. Und gibt leider keine deutschlandweite Statistik, aber ich habe so geguckt, es gibt so in Deutschland so etwa 10 Millionen Hunde und NRW ist ja manchmal für das ganze Bundesgebiet ein gutes Beispiel, weil wir so ein bisschen von allem haben und sehr groß sind und in NRW gibt es rund 1 Million Hunde und auch eine ganz gute Statistik, die das aufführt und ich habe Zahlen von 2013 bis 2022 und da kann man erstmal sagen, dass die Zahl der Hunde, die sozusagen auffällig werden mit Beißvorfällen, das sind so 0,12% aller Hunde, wobei es könnten noch ein bisschen weniger sein, weil ich hier nicht unterscheiden kann zwischen hat ein Hund jetzt zweimal oder dreimal gebissen in einem Jahr oder haben mehrere Hunde gebissen. Aber es ist zumindest nicht so wirklich häufig und es geht hier tatsächlich um Beißvorfälle mit Menschen, die zu Schaden gekommen sind, wo ja dann schon sehr wahrscheinlich ist, dass es dazu auch wirklich dann eine Dokumentation gibt, außer vielleicht, wenn es jetzt so im häuslichen Bereich passiert, so ja, der hat mal wieder geschnappt, naja. Trotzdem ganz interessant, ähnlich verhält es sich da bei Beißvorfällen gegen andere Tiere und auch sonstigen gefährlichen Vorfällen. Also wir reden so von einem sehr kleinen Prozentsatz, zumindest dem, was die Statistik uns sagt, und das ist mehr geworden, das kann man schon sagen. Also nicht nur die Zahl der Hunde hat zugenommen in diesem Zeitraum, den ich mir angeschaut habe, nämlich so rund 20% mehr Hunde gibt es über die 10 Jahre hinweg. Aber es gibt eben 34% mehr von diesen Beißvorfällen, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind. 2022 waren es über 1100. Und etwas stärker angestiegen noch sind auch diese sonstigen gefährlichen Vorfälle, wo ich jetzt mal laienhaft sagen würde, da fällt vielleicht auch der Fall rein, den ihr mit drin hattet. Also irgendwie scheint da schon so ein bisschen was zu passieren, dass irgendwie halt, wenn mehr Leute einen Hund haben, auch vielleicht mehr Leute einen haben, ne, die dann nicht so gut die Aufsicht walten lassen. Interessanterweise ist im gleichen Zeitraum die Zahl der Strafverfahren in dem Zusammenhang Hundegesetz mehr oder weniger gleich geblieben, sogar zuletzt leicht gesunken. Und die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren, da geht es unter anderem um diese Leinenpflicht, ja, die ihr auch besprochen habt, das ist total stark zurückgegangen. Also um 30% gegenüber dem Startjahr. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt ausreißermäßig so wäre und alle Jahre davor wäre es deutlich höher gewesen. Also es ist so ein Trend zu erkennen, der da eher zurückgeht, und irgendwie passt das ja mit den Zahlen, die ich vorhin genannt habe, nicht zusammen, ne? Dass es jetzt zurückgeht, weil die Leute einfach besser aufpassen.
Vielleicht gut. Sind einfach die Hunde so lieb.
Genau. Können sich jetzt die Leute dann weiter in den Kommentaren drüber unterhalten, wie sie diese Zahlen interpretieren. Ich habe nur die Zahlen mitgebracht als Kontext zu diesem Einzelfall, den ihr eben vorgestellt habt. Gehen wir wieder ein bisschen zurück zu ernsthaftem Weltgeschehen. Tatsächlich habe ich hier mal einen kleinen Fehler bei euch oder zumindest eine Falschvermutung, weil ihr hattet ja Indien erwähnt im Kontext der Ölversorgung, die jetzt weltweit so ein bisschen ins Stocken geraten ist, und hattet gesagt, ja, hat nicht Indien auf Druck der USA diese Ölkäufe aus Russland eingestellt, ne? Also profitiert Russland jetzt, weil Russland sein Öl günstig auf den Markt wirft. Interessanterweise hat Indien eigentlich kaum auf den Druck der USA reagiert, muss man sagen, bisher. Okay. Also seit Ende 2021 ist Russland unverändert mit Abstand der größte Öllieferant Indiens. Vorher war es fast gar nicht relevant, ne? Die haben also sehr stark dann dieses verbilligte Öl angenommen. Und der Anteil ist zuletzt zwar etwas gesunken, aber ich konnte eben nicht daraus erkennen, dass sie tatsächlich dem Druck der Trump-Administration eben nachgeben in dem Punkt. Fand ich interessant, dass man das so klar sagen kann.
Ja, cool. Mhm.
Ja, und dann habe ich mir noch versucht, eine Einordnung zu schaffen zu diesem Thema. Holger ist ja in Stutzen gekommen bezüglich der Aussage der Israeli Defense Forces, und damit sind wir doch wieder am Ende ein klein bisschen zurück zum Iran, aber es ist ja eher so die allgemeine Ebene, weil die sagen, ja, wir haben 300 Raketenwerfer zerstört im Iran, und Holger meinte, das kommt ihm irgendwie ziemlich viel vor, ne? Vor allem, wenn man sagt, ja, die haben doch vergangenes Jahr schon mal was zerstört, und wo soll der Nachschub herkommen? Und Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums rund 1700 solcher Raketensysteme verloren. Da werden sich jetzt Nerds trefflich drüber streiten, was da jetzt ein Raketenwerfer ist und was nicht. Aber ne, ich übernehme das so von den Plattformen, die sich eben mit diesen Zahlen befassen. Es gibt ja natürlich da den Bias, ne, wenn man jetzt Zahlen des ukrainischen Militärs nimmt. Deswegen habe ich auch nochmal geguckt, was die Plattform Oryx da angibt. Da sind ja Freiwillige, die versuchen auf Basis von Foto- und Videoanalyse quasi zu verifizieren, welche Verluste stattgefunden haben. Die geben rund 550 solcher Systeme an. Aber ich finde, an der Größenordnung jetzt an beiden Zahlen, selbst wenn die weit dazwischen liegt, erkennt man schon, dass 300 wirklich eine außergewöhnliche Zahl wäre. Also selbst wenn man da die Überlegenheit der USA gegenüber dem Iran natürlich berücksichtigen muss, mit denen Israel zusammen unterwegs ist, habe ich auch das Gefühl, okay, diese Zahlen, die da jetzt dann rumgeworfen werden, sollte man vielleicht ein bisschen mit Skepsis betrachten. Denn ja, die wollen in wenigen Tagen das erreicht haben, was ne, über viele Jahre Krieg in der Ukraine kaputt gegangen ist. Zumindest mehr als die Hälfte davon, je nachdem, welcher Zahl man folgt.
Sehr gute Einordnung, danke auf jeden Fall.
Ja, und damit bin ich für heute schon am Ende angekommen.
Wunderbar, dann vielen Dank dafür und ein schönes Wochenende.
Danke auch.
Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende sagen wir vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, die diese Sendung möglich machen. Falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de haben wir mehrere Möglichkeiten für euch aufgeschrieben, wie ihr uns unterstützen könnt. Entweder direkt aufs Konto oder bei PayPal oder aber auch bei Steady. Und wenn ihr bei Steady Mitglied werdet und euch entscheidet, bei den Ultras oder dem Fanclub beizutreten, dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Der Dösewicht empfiehlt feingeistigen Humor auf Netflix. Erstens Kacken an der Havel und zweitens die australische Comedy-Truppe Auntie Donna.
Oliver Delpys Sidepiece.
Welches Schweinderl hätten's denn gerne?
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Diesen Monat A Cat's Eyes in der ZDF-Mediathek. Hinweis für Fans der Anime-Vorlage, es spielt nicht nur in Frankreich, es ist auch ein Prequel.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoi.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
Hanna, hörst du mich? Wo immer du sein magst, verzage nicht. Hanna, die Wolken reißen auf, die Sonne bricht durch. Hanna, aus Finsternis und Dunkelheit kommen wir zum Licht. In eine neue Welt. In eine Welt, in der die Menschen sich von Habgier, Hass und Brutalität freigemacht haben.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Die Wochendämmerung braucht wohl einen Zusatztermin, um die Ereignisse, die immer direkt nach der Sendung passieren, noch zu besprechen.
Für mich war es auch ganz gut, eine Woche Abstand zu haben, ehrlich
Eben,
gesagt.
Das ist alles viel zu hektisch. Ich meine, das Iran-Ding ist jetzt noch viel zu hektisch, selbst nach einer Woche.
Das stimmt. Silvio.
Vielen Dank für den Blick über den Tellerrand mit Schampen.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Achtung, Durchsage. Unter dem Motto souveräne Digitalität finden am 28. und 29. März 2026 die nächsten Chemnitzer Linux-Tage statt. Am äußerst souveränen Dante-Stand zeigen wir souverän digitalen Tech-Satz mit Tech, LaTeX, Kontext, ach, was weiß ich, und so weiter.
Kontech.
Kontech.
Kontecht. Kontecht. Roland der Freshküber und König von West. Roland amüsiert sich über die zunehmende Rolandisierung des Abspanns.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst, Nüsse und so weiter.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Das Problem an Revolutionen ist, dass sie oft den Falschen in die Hände fallen.
Alice Duchenne.
Mein Pups gibt Autogramme, dein Pups steht in der Schlange.
Cristiano Del Tauscho.
Schneeglöckchen, Krokus und Winterlinge verschönern gerade wieder unseren Garten. Der Frühling kommt mit den ersten Farbtupfern in der graue Landschaft wieder.
Und so weiter, der Left Wing Commander.
Benny Dingster.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Forge und so weiter.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarischen Sprache und so weiter. Ich hab's eilig.
Okay. Von 11. bis 14.03. ist Deutscher Naturschutztag in Berlin-Dahlem. Falls wer Lust auf ein Hörertreffen da hat, schreibt's in die Kommentare, aber als Limerick.
Sehr schön. Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Geisteshaltung, sie hält den Geist.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Mögen die Armeen des Teufels auf dem Weg zu eurem Haus vom Weg abkommen. Gruß, Martin.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally, den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst. Whatever's wrong with me, it's working.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt Seehose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung und so weiter.
Kamikaze.
Jasmin Kieselirmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Janet Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje misst.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Arzgebirg Mirikwili.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe schämt sich, nicht auf den Equal Pay Day aufmerksam gemacht zu haben.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nerd Reich. Trump's Board of Peace. A little too ironic. And yeah, I really do think. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, ein bisschen
Alanis
gedauert.
Alanis Morissette.
Wow,
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter-Wieder-Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Auf Katan ist ja schon Frühling.
Dirk Schumann.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 9. Verändere dich nicht, damit andere dich mögen, sei du selbst, damit die Richtigen dich lieben.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Das beste Stück von
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Peregrin Tuck.
Die Jule und der Pascal.
Der Unterschied ist, dass Angela Merkel sagte, wir schaffen das, und Friedrich Merz, ihr schafft zu wenig.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben all die feinen Sachen jetzt für sich allein, denn Priscilla und Gwyneth Mothworth halten erstmal Fastenzeit.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenrooy.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Macht mit beim Digital Independence Day und so weiter.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt, nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 6. März 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.